Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 270. Es ist der 29.11.2020. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert. Heute nur eine kleine Runde, aber es gibt viel zu besprechen. Fangen wir mit dem ersten Kampf des Wochenendes an. Der fand in Frankreich statt zwischen Toni Yoka und Christian Hammer. Das werde ich nicht richtig aussprechen können, in der En Arena in Nantes. Du hast den Kampf gesehen, wie fandst du den?
Ja, genau, in Nantes, ne? In Frankreich, auf jeden Fall.
Mein Französisch ist furchtbar.
Aber ja, in der H-Arena, würde man auf Deutsch sagen, in Nantes.
Okay. Ja, genau. Ja.
Auf jeden Fall in Frankreich, das ist das Wichtigste. Und ja, im Heimatland von Toni Yoka, 28 Jahre alt, sehr groß, 2,01 Meter, gegen Christian Hammer von EC Boxing aus Hamburg. Auf 10 Runden war der Kampf angesetzt, er ging auch 10 Runden. Ich habe jede Runde an Toni Yoka gegeben, wobei mir beide Kämpfe ehrlich gesagt nicht so gut gefallen haben. Also Christian Hammer war wirklich gar nicht in Shape, also das muss man echt sagen. Der hat extrem viel gewogen, der sah viel besser schon mal aus. 117,4, also ist jetzt auch nicht wenig. Sonst hat er auch schon mal gegen Povetkin zum Beispiel 111,3 gewogen, wo er auch deutlich besser so im Kampf war. Also er hat jetzt wirklich nicht so besonders trainiert. Vielleicht hat auch Sparring gefehlt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das also er hatte keine Chance so. Die haben sich da halt geboxt. Aber auch Toni Yoka, ich weiß, irgendwie hat mir sein Stil nicht so gefallen. Also er hat natürlich erst 9 Kämpfe jetzt, aber der boxt für mich noch wie ein Amateur. Also der ist natürlich ein Modellathlet. Er sieht top aus, sein Körper auch austrainiert und so. Aber irgendwie war er dann auch ziemlich müde. Und ich finde, er wirkt immer so ein bisschen fragil. Also so nicht kompakt für einen Schwergewichter. Also er müsste mehr Kilos draufhauen. Der hat auch nur 108,5 gewogen. Das finde ich ein bisschen zu wenig. Also er kann bestimmt noch bis 5 Kilo raufpacken. Ein bisschen Muskelmasse, weil physisch...
So ein Joker, aber so ein Deontay Wilder wiegt auch nie mehr als 105, 106. Und der ist genauso groß.
Ja, aber er wirkt irgendwie kompakter. Ich weiß nicht, bei Toni Yoka, der konnte das physisch nicht mit Christian Hammer aufnehmen. Also wenn die sich beide gegeneinander gelehnt haben, der ist zurückgewichen so. Das war das Problem bei ihm. Also du hast halt gesehen, der ist einfach total unterlegen und hat auch nicht, also dieses, weiß ich nicht, also sein Stil hat mir gar nicht gefallen. Das war auch wirklich für ihn keine gute Vorstellung. Und ich weiß es nicht. Also ich sehe da, weiß ich nicht, aber ich fand bei ihm... Er muss besser werden, weil irgendwie so für die Top-Leute im Schwergewicht reicht es so nicht. Ich finde, er wirkt halt, ja, fragil so. Er wirkt fragil, was halt lächerlich ist, weil er ist 2,01 Meter und wiegt, ja, wie du gesagt hast, auch nicht wenig, aber er wirkt halt nicht wie so ein Mike Tyson. So. Muss er auch nicht, aber er wirkt auch nicht mal wie ein Wilder oder ein Joshua. So. Das ist irgendwie ein Unterschied. Er steht halt nicht fest. Er weicht halt dann immer zurück, wie so ein Amateur, weißt du, so der so punkten will mit leichten Treffern. Aber irgendwie, da fehlt so ein bisschen die Härte und auch diese physische Kraft. Also so vom Sehen, keine Ahnung. Also hat man jetzt nichts verpasst, war ein sehr einseitiger Kampf. Er hat natürlich trotzdem jede Runde gewonnen und Hammer hatte keine Chance, wie schon zu erwarten. Und ja, das war dann so die Quintessenz.
Ja, ich meine, ich habe ja orakelt, dass der Kampf wahrscheinlich nicht über die Zeit geht, auch wenn Hammer ein Eisenschädel ist, der sich... wie du ja auch letztens gesagt hast, auch nicht freiwillig hinlegt. Das hat er ja jetzt dann anscheinend auch bewiesen. Ja. Ich habe, wie auch du schon sagst, wahrscheinlich fehlt er irgendwie der Sprache. Naja, wenn der einen Covid-positiven Test hat, dann dürfte der 2 Wochen zu Hause gewesen sein. Und 2 Wochen, das ist für manche Leute ein Urlaub. Also wenn du da 2 Wochen lang nicht trainieren kannst, das fehlt dir.
Ja, und das hat man wahrscheinlich auch gesehen und vielleicht auch am Gewicht. Und Toni Yoka, der muss halt ein bisschen probieren, seinen Vorwärtsgang ein bisschen mehr zu einzuüben, weil im Rückwärtsgang kann man schlecht, also manche Leute können rückwärts hart schlagen, aber es ist viel leichter im Vorwärtsgang hart zu schlagen und wenn du die ganze Zeit zurückgehst, dann beeindrucken die Treffer Christian Hammer halt nicht, sonst wäre er halt nicht über die Runden gekommen, ne? Mit dem Gewicht auch noch, Also klar, dafür ist es dann auch wieder vielleicht eine bessere Leistung so von ihm, aber war halt kein kompetitiver Kampf, also nicht ausgeglichen, war nicht spannend, haben wir ja schon vorher auch so gesagt.
Den Duktus hast du aber schon ewig nicht mehr bedient. Kompetitiver Schlag.
Nee, ja, nee, das Wort habe ich, glaube ich, auch falsch ausgesprochen gerade.
Ich
Ja.
habe
Competition.
hab das Wort falsch ausgesprochen.
Ihr wisst, was ihr meint.
Der nächste
Ja.
Kampf, der fand im schönen Hollywood in Florida statt, im Seminole Hard Rock Hotel und Casino auf The Zone. Da war eine Fightcard von Matchroom Boxing. Im Hauptkampf war Daniel Jacobs gegen Gabriel Rosado. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, Jacobs wird wahrscheinlich durch den Durchmarschieren. Rosado hat schon über 12 Niederlagen, der ist durch. Jetzt müssen wir dazu zugeben, wir haben diesen Kampf uns aufgrund unserer Aussage auch nicht angeguckt. Außerdem, freitagsnachts für einen Kampf, der tendenziell eher uninteressant ist, bleibe ich nicht unbedingt auf. Jetzt habe ich aber die Scorecard mir mal angeguckt. Der Kampf ging über die Runden. Es war eine Split-Decision für Jacobs. Die Punktrichter Fernando Barbosa haben 115-113 für Jacobs gepunktet. Fred Luttey hat 113-115 für Rosado gepunktet und Michael Tate hat 115-113 für Jacobs gepunktet. Das scheint also A, sehr eng zu sein und auch überhaupt nicht eindeutig gewesen sein. Du hast auch, glaube ich, gelesen, dass manche Leute sogar Rosado vorne hatten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gelesen, dass einige Rosado den Sieg gegeben hätten. Ich habe den Kampf jetzt auch noch nicht sehen können. Das waren halt andere Kämpfe und so viel Boxen konnte man jetzt dieses Wochenende auch nicht gucken. Noch nicht. Aber es soll auch so ein bisschen so wie so eine Sparringseinheit gewesen sein. Also ich weiß nicht, Daniel Jacobs soll ein bisschen sehr enttäuscht haben und auch nicht so fit gewirkt haben, obwohl er so aussah. Also vom Körper sieht man es, hat man es, glaube ich, jetzt nicht so gesehen, aber im Ring nicht. Der Jacobs, den man so erwartet hat.
Man muss jetzt aber auch, finde ich, sagen, nach dem Kampf, den er damals gegen Gennady Golovkin gelassen hat, fand ich, war der auch nicht mehr der Alte gewesen. Also, der hat schon so ein bisschen Körner gelassen bei dem Kampf. Aber Golovkin muss man sagen, aber auch.
Ja, beide auf jeden Fall. Aber wer weiß, vielleicht hat er jetzt auch nicht so richtig trainiert oder ist irgendwie geschwächt gewesen durch irgendwas. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass während der Corona-Zeit die Boxer also eh nicht so die Kämpfe so ernst nehmen. Also manche auf jeden Fall, nicht alle. Kommen wir vielleicht auch noch gleich zu sprechen, aber manche so, dass man sieht, dass sie irgendwie nicht so richtig trainieren oder irgendwie eine Pause hatten oder kein Sparring gemacht. Ich weiß auch nicht. Es wirkt manchmal so.
Gut, kommen wir mal zu einem der interessantesten Kämpfe dieses Wochenendes. Daniel Dubois gegen Joe Joyce. Ein Kampf, bei dem gleich drei Titel zur Vergabe standen. Einmal der British. Ach, ich kann also der BBBBO of C British Heavy Title, der Commonwealth Title, der vakante EBU Titel, die standen alle zur Vergabe im Church House in Westminster in London. Und ich habe mich ja damals darauf festgelegt, dass den Kampf Daniel Dubois gewinnt, weil er der jüngere und spritzigere ist. Und da lag ich ganz schön falsch mit. Beziehungsweise nicht ganz, aber am Ende lag ich falsch. Wie siehst du das, Samira? Hättest du jetzt gedacht, dass der Kampf so ausgeht, wie er ausgeht?
Ja, ich habe es irgendwie ein bisschen gehofft, also, aber ich habe ein bisschen für Joe Joyce gefiebert, so innerlich, weil ich irgendwie ihn cooler finde, so. Ich finde ihn auch witziger als Persönlichkeit einfach. Aber, und man hat halt gesehen, dass er halt extrem in Shape war, also viel besser als zu einer früheren Zeit, hat man so ein bisschen Vergleichsfotos bei Instagram gesehen. Aber natürlich hab ich ja auch gesagt, habe mich auf Dubois als Favoriten festgelegt. Ja, auch natürlich wegen dem Alter und wegen dem Körperlichen. Ja, weil der natürlich auch immer wie eine Maschine aussieht oder eine
Ja,
Maschine ist auch
beide.
irgendwie. Ja,
Also
beide natürlich, aber manchmal
mein
bei Joe
Vater
Joyce
hätte
nicht
jetzt
immer.
gesagt, das sind zwei Bullemänner. Alter Falter,
Ja,
waren das
schon auf
Brocken.
jeden Fall. Aber wir müssen ja erstmal sagen, wie der Kampf ausgegangen ist. Auf jeden Fall in der 10. Runde durch K.O. und für Joe Joyce. Und ja, aber überraschend war ja auch der ganze Kampfverlauf. Also, dass das halt wirklich, ich habe ja gesagt, vielleicht wird Joe Joyce unterschätzt und er macht einen besseren Kampf, als man denkt. Und das hat er halt echt gemacht und das fand ich halt krass. Eigentlich cool. Natürlich hat er ein bisschen Glück oder nicht Glück. Er hat ihm ja extra irgendwie das linke Auge irgendwie zugeschlagen, wie soll man das sagen? Also es ist so angeschwollen irgendwann, dass Dubois halt nichts mehr sehen konnte. Das hat natürlich den ganzen Kampfverlauf beeinflusst. Und das war halt, ja, was sollte er da noch machen, wenn er nur noch mit einem Auge sieht? Ne? Das ist halt wirklich, er sieht die Treffer halt gar nicht mehr kommen. Und am Ende der Runden hast du halt gesehen, er hat jeden Treffer aufs Auge genommen und hat auch nicht mal sein Auge geschützt, was halt auch sehr verwunderlich war. Der hat sein Auge kein Stück mit irgendeiner Hand geschützt. Und die ersten Runden, viele waren halt auch ein bisschen eng, so einige. Ich fand die fünfte, sechste zum Beispiel eng, die hätte man beiden geben können so. Aber Joe Joyce hat halt auch besser angefangen. Dann finde ich, Dubois hat so ein bisschen die Runden gewonnen, zweite, dritte, vierte. Dann die nächsten waren bei mir ausgeglichen. Und dann halt ab der siebten Runde hat Joe Joyce halt übernommen so. Und das hat natürlich wirklich auch mit der Verletzung zu tun gehabt. Aber er hat auch viel klüger geboxt, ne? Er hat einen sehr guten Jab. Und kann sehr viel einstecken. Er hat richtige Bomben auch kassiert. So. Er meinte auch so, ja, ich bin es ja gewohnt. Ich habe auch schon gegen andere im Ring gestanden. War jetzt auch nicht härter als sonst so quasi im Interview danach. Aber das sah schon manchmal brutal aus. Ne? Auch am Kinn so, was der so manchmal genommen hat, ohne Deckung. Also, aber beide haben eine schlechte Deckung, würde ich sagen. Ne? Also,
das könnte auf jeden Fall, wenn die Gegnerschaft besser wird, ein Problem werden. Aber wo du auch gerade gesagt hast, so ab sechste, siebte Runde fing hat Joyce übernommen, ja. Ich finde aber auch, ab dem Punkt hat auch Daniel Dubois konditionell auch ganz schön abgebaut. Was du aber auch sagst, so von der Technik her, fand ich Joyce gut, wie du gerade auch das mit dem Auge gesagt hast. Er hat das ja wirklich teils gezielt immer wieder bearbeitet.
Ja.
Und ich fand, jetzt um mal vielleicht auf die zehnte Runde zu gehen, wo auch dann der Kampf dann beendet wurde, ist, das Ding, was dann auf dem Auge gelandet ist, also, das sind diese, ich weiß nicht, ob ich das so umschreiben könnte, aber du siehst das und du meinst, die Gedanken des Boxers hören zu können, in Form von so, bumm, oh, verdammt, ich sehe nichts mehr.
Ja.
Ach komm, einmal runtergehen, ich muss mich gerade sortieren. Und dann während der ausgezählt, nee, das hat keinen Sinn mehr, lassen wir das. Also das kam, also mir kam das jedenfalls so vor, dass man das sehr richtig hören konnte, so was im Kopf von Dubois vorging, das bringt jetzt gerade nichts mehr. Wobei, wenn wir mal kurz auf die Punkte gehen, John Latham hatte 88-83 für Dubois, also 5 Runden vorne. Victor Laughlin hatte 84-87, also beziehungsweise 87-84 für Joyce und Mark Leisen hatte 86-85 für Dubois. Das heißt also, Stand jetzt wäre es eine Split-Decision gewesen.
Ja, das finde ich aber nicht korrekt, ehrlich gesagt. Also, okay, ich muss auch sagen, ich habe ja auch unentschieden Runden gegeben, aber bei mir lag jetzt, also es war wirklich bis dahin, natürlich bis zur 9. Runde war es ein enger Kampf, aber ich habe Joe Joyce mit einem Punkt vorne gesehen, 87-86, aber ich habe natürlich auch 2 Runden unentschieden gepunktet, was die natürlich dann nicht gemacht haben wahrscheinlich. Und deswegen sind halt die Urteile anders. Aber ich finde nicht, dass Dubois da irgendwie der klare Sieger war. Also dafür hat, weiß ich nicht, also findest du das? Hattest du den Eindruck? Wenn du jetzt einen Gewinner bis zur 9. Runde ausmachen müsstest, wer wäre das gewesen?
Boah, ja, da hätte ich auch eine Münze geworfen. Das war schon ziemlich aus. Also es kommt ja mal drauf an, was bewertest du. Also was jetzt so die Einzelaktion betraf, fand ich Dubois eindrucksvoller. Was jetzt aber, ich sag jetzt mal, das Punktetreffen oder das Taktische betraf, war wieder Joyce vorne. Es ist schwierig zu punkten gewesen. Von daher bin ich ganz froh, dass der Kampf vorzeitig geendet hat, weil sowas ist halt immer eindeutig.
Ja, genau. Ja, es stimmt halt. Also diese Power-Punches, so diese Aktion, diese kurzen, die halt krass aussahen, die hat natürlich Dubois gebracht, aber Joe Joyce hat manchmal halt mehr mit seinem Jab gepunktet, was natürlich jetzt nicht so eindrucksvoll aussah. Deswegen sind die Urteile
richtig
wahrscheinlich auch sehr unentschieden. Und ach so, wir müssen noch sagen, der Kampf ist geendet, weil Dubois einfach ja sich hingekniet hat und da nichts mehr gesehen hat und dann wurde er ausgezählt und dann war es halt vorbei.
Hab ich doch gerade erzählt, wo ich gemutmaßt habe, was er gedacht hat.
Also genau, ja, dass er dann ausgezählt wurde. Aber ja, ich meine, hat er es richtig gemacht? Eigentlich schon, oder? Also ich meine, er hätte sich noch 2 Runden länger verprügeln lassen können, ohne was zu sehen. Aber ich finde, er hätte auch einfach mal sein Auge schützen können. Also ich meine.
Das ist richtig. Aber die Frage finde ich gut von dir, wo du sagst, hat das gut gemacht? Ja, im Endeffekt hat das selbst analysiert, finde ich. Der hat die gekriegt, es hat nochmal so gefühlt 1-2 Sekunden gedauert, da, wo nichts passierte, wo er noch so sich am Sortieren war und hat gesagt, okay, ich gehe jetzt mal runter. Und dann hast du halt auch gemerkt, Der sieht einfach gar nichts mehr. Das Ding ist zu. Da geht nichts mehr.
Dann ja, hat er sich auch so kurz angetatscht. Ne?
Eben. Ich finde es jetzt, also klar, das ist für den Fan oder den Außenstehenden, du denkst halt auch immer, oh, der drückt sich, der geht selber freiwillig raus. Was ist das für ein Boxer? Ja, aber ganz ehrlich, du hast schon gesagt, der hätte sich jetzt nur 2 Runden lang vermöbeln lassen können mit dem Zunauge. Dann kann er sagen, ich bin ein Krieger, aber sonst was, aber krieg wahrscheinlich Hirnschäden. Also von daher finde ich das schon absolut legitim.
Ja, er ist auch der Jüngere, also der hat auch noch viel vor sich. Ich meine, der hat jetzt schon gegen Joe Joyce geboxt, in dem Alter, so mit 23, so der wird Erfahrung sammeln. Das ist jetzt für ihn, glaube ich, auch kein Untergang. Er hat halt viel mehr Zeit, so Joe Joyce ist ja schon 35, so. Für den ist der Sieg irgendwie auch ein bisschen wichtiger und ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, ich meine, es war ja ein enger Kampf, man hat jetzt, finde ich, nicht so das Gefühl, oh, er gibt auf, weil er keinen Bock mehr hat, sondern ich hatte so das Gefühl, ja, ich kann es nachvollziehen, ist eigentlich schlau. Ich hätte jetzt gedacht, er bleibt eher so in der Ringecke sitzen, so, aber eigentlich, er hat eh keine Chance mehr, so, und die nächsten Runden hätte er wahrscheinlich verloren, dann wäre es ein sehr enges Urteil wahrscheinlich gewesen oder unentschieden oder weiß ich nicht, aber es wäre sehr unwahrscheinlich, dass er da vielleicht gewonnen hätte oder vielleicht wäre er noch K.O. gegangen, weiß man ja nicht.
Eben, von daher finde ich das vollkommen legitim. Kommen wir von der Jugend oder dem aktuellen Schwergewicht zu 2 Klassikern, wandelnden Klassikern des Schwergewichts. Und dieses Event, also was, wenn man so den Medienberichten glauben darf, hat dieses Event mehr Aufmerksamkeit erzeugt als eigentlich jeder richtige Boxkampf. Dieser Kampf fand am Samstag, den 28. November, im Staples Center in Los Angeles statt. Der Hauptkampf: Iron Mike Tyson gegen Roy Jones Jr.
Also, dass wir das noch sagen dürfen in unserem Leben, ja, hätten wir auch nicht gedacht, ne?
Ja, also ich bin zufällig nochmal wach geworden und habe gesagt, komm, guckst du rein.
Ach echt? Um wie viel Uhr ging es denn in deutscher Zeit los? Um 6 oder wann war das?
Ungefähr 6 Uhr. Also ich habe so die ersten, ich glaube die erste halbe Minute habe ich noch verpasst. Aber also ich habe jetzt mir die ganzen Undercard-Kämpfe wie Badu Jack gegen Blake McKernan oder Jake Paul gegen Nathaniel Robertson, habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ich habe mir nur mal diesen Kurzausschnitt angeguckt, wo Jake Paul Nathaniel Robertson in der 2. Runde K.O. geschlagen hat. Also dieser Schwinger so einmal über die Deckung rüber, nach vorne gebeugt, der sah schon gekonnt aus, das muss man ihm lassen. Ja, aber kommen wir mal jetzt auf den Kampf der Boxgreisen zurück. Ich habe ja keinen wirklichen sportlichen Wert dahinter gesehen, sehe ich auch jetzt nicht. Das war in erster Linie für mich ein Schaukampf. Ich bin nicht klüger als vorher oder kaum klüger als vorher. Aber ich muss sagen, ich war doch echt gut unterhalten. Muss ich wirklich sagen. Wie war es bei dir?
Ja, also ich habe es halt heute Morgen geguckt, nachträglich. Und sagen wir mal so, also ich bin positiv überrascht von Mike Tyson. Also so für den hat er mein Herz ein bisschen mehr mitgefiebert. Aber ein bisschen enttäuscht von Roy Jones. Also der hat mich wirklich sehr enttäuscht. Weil,
findest du?
Ja, schon. Also er hat natürlich irgendwie eine kluge Taktik irgendwie verfolgt. Es ist jetzt auch nicht so leicht, Mike Tyson ständig abzuklammern und so. Aber bei mir, also wir kommen ja gleich, also der Kampf ging 8 Runden à 2 Minuten und offiziell wurde dieser Kampf unentschieden gewertet. Und auf meinem Punktzettel hat Mike Tyson jede Runde einfach gewonnen. Also ich finde, Roy Jones hat kaum getroffen und bei CompuBox, diese Trefferzahl ist auch sehr eindeutig. Da hat ja Mike Tyson auch 67 Treffer und Roy Jones 37. Also Roy Jones hat sich natürlich teilweise noch gut bewegt, so, aber er hat halt viel zu wenig gemacht, finde ich. Er hat so mit seinem Jab, mit seiner Geraden kurz rein und du hast gesehen, er ist dann gleich wieder nach hinten geflohen. Also er hat nie eine Kombination angebracht, viel zu wenig geschlagen.
Find ich weniger. Also er hat schon hier und da, also die Taktik fand ich gut, also ist ja nur 2-3 Zentimeter größer als Tyson, hat aber eine bessere Reichweite und die hat er in Teilen auch wirklich gut ausgenutzt, muss ich sagen. Also immer wenn Tyson kann ja nur im Endeffekt nur in die Nahdistanz gehen, um seine Salven abzufeuern, weil er hat kurze Arme, er ist halt ein kleiner Mann für einen Schwergewichtler. Und das, finde ich, hat Jones schon in der Form gut gemacht, einfach diese ein bisschen versuchen lang zu boxen und dann, wenn er reinkommt, zu klammern. Natürlich ist das jetzt nicht schön mit anzuschauen. Aber ich war schon erstaunt, so die Taktik von Jones, so, nicht den Schlagabtausch zu suchen, weil, wenn du mir überlegst, vor ein paar Jahren, wo er tendenziell ja eigentlich noch fitter war, ist der gegen den Enzo Macrinelli schwer K.O. gegangen. Da habe ich eigentlich auch gedacht, dass so ein Tyson das schaffen sollte. Aber gut, man darf jetzt auch nicht vergessen, die beiden Typen sind über 50. Weit über 50. Von daher fand ich das schon erstaunlich interessant. Wie fandst du denn, dass diese Kämpfe immer nur zwei, also diese Runden immer nur 2 Minuten gedauert haben? Ich fand das ehrlich gesagt sehr angenehm.
Ja, also ich glaube, für die beiden war das jetzt ganz angemessen, weil dadurch natürlich das Tempo erhöht wurde und die beiden einfach noch bis zum Ende, sagen wir mal so in Anführungsstrichen, recht fit wirkten. Roy Jones natürlich ein bisschen mitgenommener, fand ich, als Mike Tyson. Auch im Interview meinte er, dass er die Bodyshots haben ihm schon wehgetan. Er wirkte jetzt nicht so, dass er gleich so die zweite Fortsetzung machen will. Mike Tyson ja ganz locker so. Aber Mike Tyson hat da auch kaum Powerpunches eingesteckt, ne? Für den war das halt, der ist halt durchgerannt, reingesprungen, hat noch sehr gute Pendelbewegungen gemacht und dann seine Attacken abgefeuert. Diese 2 Minuten. Ja, ich dachte im ersten Moment natürlich, oh, ist ja schnell vorbei so, aber irgendwie so richtig gestört hat es mich jetzt auch nicht. Ist halt ein bisschen ungewohnt, weil selbst als Frau, wenn du boxst oder halt, wenn die Uhr läuft, du trainierst halt nie für 2 Minuten. Also es geht immer nach 3 Minuten, egal was man da macht. Ob man am Samstag ist, ob man beim Sparring ist, da sind ja auch dann Männer, da boxt jetzt niemand wirklich 2 Minuten. Deswegen hat man das Gefühl auch nicht so, weißt du, hat man immer ein Gefühl für 3 Minuten eigentlich. Aber ich glaube, für die war das jetzt in Ordnung. Es war ja auch recht kompakt so. Für mich, ich fand es auch okay. Also ich hätte jetzt auch nicht mehr als 8 Runden sehen müssen, du. Also ich finde es war so in Ordnung.
Aber ich hatte das vom Gefühl her, war das so durch die 2-Minuten-Rundenanzahl, dass die, weiß nicht, kennst du das, wenn du dir eine Blu-ray oder einen Film anguckst und du gehst dann auf der Fernbedienung auf die Einstellungen vorspulen und dann gehst du auf Geschwindigkeit mal 1,5? Du siehst zwar alles vom Film, aber es geht halt schneller. So ähnlich hatte ich
Ja.
das Gefühl bei dem Kampf, so 2 Minuten vorbei, okay, ich habe alles gesehen. Wunderbar. Das fand ich wirklich angenehm. Und was ich auch angenehm fand, dass, bis es zu dieser, in Anführungszeichen, Urteilsverkündung kam, hat es ja deutlich länger gedauert als sonst. Und dadurch hatten die beiden auch nochmal Möglichkeit, ein bisschen nach Luft zu holen. Und dann das Post-Fight-Interview. Das ist nicht so, dass du denkst, so, meine Güte, lass dem Mann doch mal zur Luft kommen, sondern Tyson war schon wieder da. Jones war noch ein bisschen so an der Luft, ein bisschen am Ziehen wegen den Bodyshots. Aber die konnten ja beide mal gerade Sätze von sich geben. Tyson fand ich, war echt gut drauf. Wo der sagt,
Ja.
ja, ich dachte, ich habe gewonnen, aber ein Unentschieden, das ist in Ordnung für mich. Also, das ist schon in Ordnung. Hauptsache, die Fans hatten ihren Spaß. Wo ich denke, meine Güte, was du mal so 5 Minuten doch mal ausmachen kann, wenn die Leute mal dann wieder runterkommen können, Luft holen können und dann, ich sag mal so, sich mal gerade von dem Kampf ein bisschen erholen können und nicht direkt schon ein Mikrofon unter die Nase bekommen.
Ja, das ist klar. Und natürlich sind beide haben auch dazugelernt und so. Aber ich meine, hast du den Kampf mitgescored oder hattest du das Gefühl, dass das
Nein.
wirklich ein enger Kampf für dich war? So jetzt mit.
Nein. Aber darfst du jetzt auch nicht. Habe ich den Kampf nicht mitgescored, weil. Wozu? Weil er ist doch.
Ja, um.
Es ging ja um nichts.
Ja,
So,
aber einfach
keiner von
ums.
denen wird jetzt in irgendwelchen Weltranglisten auftauchen. Keiner von den beiden wird in irgendeinen größeren Titel boxen. Keiner von denen wird jetzt in irgendeiner Form einen Weltmeister herausfordern. Das war ein Schaukampf. Beide haben noch mal so ein bisschen gezeigt, was sie in sich können. Mehr nicht. Ein längerer Sparingskampf war das für mich. Da habe ich nicht mitgescored. So, ich fand jetzt, also würde ich, hätte ich, ich habe jetzt nicht jede Runde mitgescored, aber jetzt so aus dem reinen Bauchgefühl hatte ich Mike Tyson auch vorne.
Okay. Ja, ich finde es schon interessant, einfach um zu sehen, ob Christy Martin, Vinny Pacienza, kennt man ja auch. Ich meine, da gibt es ja sogar einen Film über seine Geschichte, Chad Dawson, wie die halt punkten. Aber ich habe mir halt schon gedacht, es waren ja keine offiziellen Punktrichter, das sind halt Ex-Boxer quasi, Boxerin, die natürlich so punkten, dass es für beide Boxer keine Blamage ist. Oder halt der eine, Vinny Pacienza, hat ja sogar Roy Jones mit 80 zu 77 vorne gehabt. Chad Dawson, also hat unentschieden, 76-76 gesehen. Und Christy Martin, 79-73 für Tyson. Ja, ich glaube, das haben sie sich schon so ein bisschen so überlegt, dass da keiner irgendwie einen Gesichtsverlust erleidet, so am Ende. Ich glaube, das ist schon mit Absicht so, weil eigentlich war das ein sehr eindeutiger Kampf. Und ich weiß es nicht. Also, ich habe mir auch überlegt, ich dachte halt, dass Roy Jones irgendwie viel Also noch ein bisschen flinker auf den Beinen. Also ich finde, man hat überhaupt nicht bei ihm so krass gesehen, dass er 2018 das letzte Mal geboxt hat. Also ich finde nicht, dass er dadurch irgendwie Vorteile hatte im Ring so, oder? Also
Nein, ich fand halt, er war halt auch deutlich verbrauchter.
ja,
Das
genau,
darfst du
er
halt nicht
wirkte auch
vergessen.
älter so quasi, ne, im Ring so. Oder sah älter auch aus irgendwie, wo man sich dachte so, bisschen, also weiß ich nicht, ein bisschen aktiver oder da ein bisschen mehr machen hätte er jetzt auch
Aus
können.
welchem Film war das denn nochmal, wo dieses Zitat stammt? Es ist nicht das Alter, es sind die Meilen.
Ja,
Ja.
wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich wirklich so.
Roy
Also.
Jones Jr. hat noch bis 48 oder so geboxt und hat da teilweise dann schwerst auch eins aufs Maul gekriegt von Leuten, die eigentlich gar nicht seine Liga sind. Wie Enzo Mack zum Beispiel oder sowas. Hätte halt damals nach dem Ruiz-Kampf, als er den Schwergewichtstitel gewonnen hat, aufgehört. Also für mich ist er persönlich halt immer noch ein Boxgott.
Ja,
Was der in den
natürlich.
90er und 2000er, was der gemacht hat, das war ja der Wahnsinn. Also das war ein Hochgenuss. Also das war schon wirklich, es war einfach nur schön anzusehen. Aber gut, der hat halt den Absprung nicht geschafft. Und das
Ja.
macht so diese.
Ja.
Sein Vermächtnis macht es halt ein bisschen schmaler dadurch. Aber gut, die wenigsten Boxer treten ja auch wirklich ab, wenn es wirklich passt.
Ja, wirklich, das schaffen sehr wenige. Aber sagen wir mal so, ich bin sehr skeptisch an diesen Kampf rangegangen und wurde im Endeffekt dann doch recht positiv noch überrascht, weil sie beide für ihr Alter natürlich trotzdem noch eine gute Performance abgeliefert haben, sagen wir so. Und besonders Mike Tyson hat halt noch so ein bisschen gezeigt, dass er die Bewegung noch drauf hat, so die er auch früher hat, natürlich langsamer und so, aber er hat es noch drauf. Und man kriegt noch Angst, wenn er diese Pendelbewegung macht und dich nach vorne springt. Da denkt man so, oh, das ist ja trotzdem ein bisschen wie der alte Tyson. So. Also es war schon ganz interessant so zu sehen. Und in Anbetracht dessen, dass Mike Tyson ja auch einen Großteil seiner Börse für Bildungsprojekte da spenden möchte, ist es halt, kann man dem Kampf jetzt dann doch vielleicht auch mehr Positives abgewinnen, weil keiner wurde jetzt, okay, Roy Jones hat schon auch viel mehr eingesteckt, vielleicht auch unnötig, also ich glaube, ihm tut es echt nicht gut, er wird es vielleicht auch nicht mehr machen, aber für Mike Tyson war es jetzt kein, was, ich glaube, ihn hat es nicht beschädigt, so, weil er hat, finde ich, nicht viel eingesteckt, er war eh so gefühlt der Sieger, er will ja auch weitermachen irgendwie, ich weiß zwar nicht gegen wen, aber er hat es ja so gesagt. Er würde wahrscheinlich nochmal einen Showkampf gerne machen und ich finde, das ist auch immer so was anderes, wenn man sieht, oh, der macht das jetzt nicht für das Geld, so, sondern weil er einfach den Reiz nochmal sucht und er hat es, glaube ich, auch ein bisschen ernster genommen als Roy Jones. So. Er hat ja auch nachgeschlagen dann nochmal einmal so mit so einem Schwinger. Du hast in seinem Gesicht gesehen, dass er diesen Kampf ernster nimmt als Roy Jones, finde ich. Aber, oder? Also würdest du es dir nochmal angucken oder meinst du, man sieht die beiden oder einen von beiden nochmal im Ring?
Also Tyson, denke ich, siehst du schon, weil er Bock hat. Jones vielleicht eher, weil er es muss.
Meinst du jetzt wegen Geldproblem?
Wegen Geld. Also deswegen denke ich ja auch, also Mike Jones hat ja auch deswegen noch bis vor 3 Jahren halt auch geboxt, weil der halt auch, was man so hört, auch nicht so die besten finanziellen Entscheidungen damals getroffen hat. Und sag mal, wenn du jetzt Trainer bist von, ich glaube, der ist auch, glaube ich, der Trainer von Ikram
Ja.
Kerber, da dürfte auch nicht viel hängen bleiben.
Ja, was hat er mit seinem Geld verpulvert da? Also, was hat er damit gemacht?
Ja gut,
Frage ich
was
mich.
hat Mike Tyson mit seinen
Ja,
300
das weiß
Millionen
man ja,
gemacht?
was er damit gemacht hat. So ein bisschen. Viele Anwälte, viele Gerichtsprozesse und ein bisschen andere Exzesse, so ein bisschen Drogenkonsum. Aber bei Roy Jones weiß ich jetzt gar nicht so
Gut,
viel, was der damit
Jones hat
gemacht
jetzt,
hat.
glaube ich, sich keinen Tiger gekauft oder dergleichen. Ja, aber gut, aber du kannst ja auch so falsch investieren oder sowas und auf einmal brauchst du halt Geld. Also die. Viele Boxer haben jetzt nicht immer so die unbedingt besten finanziellen Entscheidungen getroffen, was die Karriere danach betrifft. Oder fangen wir noch an. Ich meine, Tyson hat ja auch. Kannst du dich noch erinnern, dass Mike Tyson vor ein paar Jahren mal eine Box-Promotion gegründet hat? Da ist auch nichts mehr draus geworden. Ich glaube, das Einzige, was so wirklich gut läuft, ist, wenn er mal hier und da in irgendwelchen Sendungen auftritt oder für irgendwelche Späße dabei ist und ja, seine Marihuana-Farm.
Ja, ich glaube, die läuft sehr gut, habe ich gehört, dass er damit schon sehr viel Geld verdient. Deswegen spendet er wahrscheinlich jetzt auch recht viel, weil er genug, also ich glaube, der hat schon genug Geld damit verdient. Er
Ja,
hat ja auch
wenn
noch seinen Podcast, ja, er hat ja ein paar Sachen, so die er regelmäßig macht.
er.
Mehr als
Ja.
Roy Jones auf jeden Fall.
Dürfte sich auf jeden Fall, denke ich, damit ganz gut gesund gestoßen haben.
Ja, und
Kennst du denn diesen Discounter Black.de, beziehungsweise kanntest du den? Das war eine Tochterfirma von Teddy. Und die haben mal, also hier in Solingen gab es mal einen, den haben sie aber, glaube ich, nach ein paar Monaten schon wieder dicht gemacht und dann durch einen Teddy ersetzt. Da gab es von Mike Tyson einen Energy Drink für einen Euro.
Ach, echt?
Ja,
Nee, den
da,
kenne ich nicht.
wahrscheinlich hat der irgendwie auch so wie, ja, ich sag jetzt mal, seinen Namen als Lizenzprodukt hergegeben, Mike Tyson Energy Drink. Boah, also der hat, glaube ich, keinen Euro gekostet und so hat er auch geschmeckt.
Aber hast du gekauft?
Ja, dann bin ich ja dann bin ich ja dann doch irgendwo ein bisschen Fanboy.
Also hat es
Also
funktioniert, perfekt.
ich seh Mike Tyson, ich drücke Like.
Ja, das ist ja bei den meisten so, ne? Ich meine, der verdient ja auch durch Fanartikel bestimmt auch viel mehr als Roy Jones. Ist halt so, die meisten haben dann auch Tyson-T-Shirts oder er hat ja auch zuletzt noch so eine Tour gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, wo er überall war, aber war auch in Deutschland,
Unter
wo
anderem in
man,
Düsseldorf, wo er
ja.
aus seinen Memoiren vorgelesen, beziehungsweise wo er seine Memoiren auf der Bühne vorgetragen hat.
Ja, und
Ich
wo man auch ein
glaube, unter
Foto
der
mit ihm machen
Regie
konnte.
von Spike Lee sogar.
Ja, krass. Also auf jeden Fall, man konnte ihn auch treffen, glaube ich, irgendwas Autogramme sich holen, wenn man da bestimmtes Ticket geholt hat. Also damit verdient man ja auch Geld. Ne? Das hat, glaube ich, auch Tyson Fury auch schon gemacht, sowas in der Art. Aber ja, also ich war auf jeden Fall überrascht, sagen wir mal so, dass man von der Figur, die Mike Tyson gemacht hat. Und ich habe es mir, glaube ich, so schlimm vorgestellt, dass ich dann doch positiv überrascht war. Meine Erwartungen waren so niedrig, dass ja, manche sind dann trotzdem enttäuscht von der Vorstellung, so, weil sie sich dann. Weiß ich nicht. Aber was mich noch interessieren würde, ich habe in einem Artikel gelesen, dass da drin stand, dass der Autor das Gefühl hatte, dass Mike Tyson sich zurückgenommen hat mit seinem K.O. Also hattest du auch das Gefühl? Also, dass er ihn nicht K.O. schlagen wollte, quasi.
Nee, das Gefühl hatte ich gar nicht. Dafür, also
Hatte ich auch
er
nicht.
hat schon versucht, er ist ja immer wieder rein, hat versucht, seine Haken zu schlagen, das, was er macht, auch mal aufwärts. Aber das hat halt Jones auch gut unterbunden. Das muss man einfach sagen. Das sah zwar jetzt nicht schön aus, aber er hat es
Aber
unterbunden.
klug.
Ja, also das war fast schon so eine leichte Wladimir Klitschko-Taktik. Der hat ja auch versucht, viel lange Arme zu schlagen und kommt er dann zu nah, aber hat er geklammert. Das ist zwar unattraktiv, ist aber hocheffektiv.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte halt, aber ich kann es verstehen, vielleicht, ich hatte, glaube ich, zu hohe Ambitionen an ihm, dass ich dachte, der kann da Mike Tyson noch 8 Runden austanzen und einfach weglaufen. Aber ich glaube, von seiner Kondition hätte er das einfach gar nicht packen können anscheinend. Deswegen hat er eher diese Klammertaktik halt bevorzugt. Weil man dadurch natürlich auch ein bisschen Kondition, also ist natürlich auch anstrengend, aber weglaufen ist halt noch anstrengender, so quasi. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auf diese Taktik festgelegt. Und es war natürlich, es war effektiv, aber dadurch hat er natürlich weniger Zeit gehabt, um selbst zu treffen, wenn er den anderen halt hält, ne?
Ja.
Und, aber es ist auch ein Wunder, also es ist natürlich auch gefährlich, mit Mike Tyson überhaupt in der Nahdistanz zu stehen, weil, also früher hat er da auch Leute ausgenockt, ne, in der Innenbahn mit Haken und so. Also eigentlich ist es auch, hat Roy Jones dann doch auch eine gute Figur abgeliefert, weil er ist einfach stehen geblieben und ist halt, ja, ist halt nicht umgefallen, hat sich
Gut,
da
wir
auch
müssen das
so.
aber auch immer in den Kontext setzen, dass das zwei Männer über 50 sind.
Ja, natürlich, in diesem Kontext ist es auch nur zu betrachten. Also wir werden das nicht vergleichen mit Anthony Joshua bei Tyson Fury oder sonst wem. Also das ist klar. Also das ist halt, ja, das wäre auch unansehnlich, also gegen irgendeinen Aktiven. Da würde man auch die Schnelligkeitsdifferenz dann viel deutlicher sehen. Aber so war es okay und hat auch irgendwie Spaß gemacht, war auch irgendwie witzig. Schade, dass keine Zuschauer da waren. Ich glaube, das wäre noch cooler gewesen für die beiden, so die zu hören, die Fans. Aber ging halt jetzt nicht.
Also für mich war der Film echt, war der Kampf so ein bisschen ähnlich wie so, wie die, wie der vierte Teil von John Rambo. War nicht mehr ganz der Jüngste, kam nicht mehr ganz an das Flair von früher dran, war aber nochmal schön, den alten Helden in Aktion zu sehen. So kann man es umschreiben, oder?
Ja, genau. Also, ja. Keiner ist K.O. gegangen, von daher hat auch irgendwas Gutes. Keiner wurde, ja, jetzt so schwer deutlich verletzt, sodass man es sieht. Von daher, okay, so.
War auf jeden
Ja,
Fall nicht schlecht,
unterhaltsam.
das kann man auf jeden Fall festhalten. War zum, sag mal, dafür, dass 2020 ziemlich scheiße war. Also, so überhaupt in der ganzen Kur, fand ich, war das ein schöner Lichtblick. Das kann man auf jeden Fall sagen. Gut, dann kommen wir mal zu der Vorschau. Dort haben wir drei Kämpfe, die wir besprechen. Einmal eine Fightcard in England. Die ist in den Production Park Studios in South Kirkby in Yorkshire. Dort kämpfen James Dickens gegen Ryan Walsh. Der ist ein Vier-Sterne-Kampf um den WBO-Europatitel im Federgewicht. Aber warum wir auf diese Card eingehen, hat er damit zu tun, weil dort Serge Michel gegen Rikards Bolotniks, einen Letten, kämpft, um den WBO-Titel im Halbschwergewicht von der, also nicht der WBO-Titel, sondern der WBO-Europatitel. Ich muss dazu sagen, Rikards Bolotniks, ehemaliger Cruisergewichtler, ist auf Platz 18 der Weltrangliste. Der ist an mir ziemlich vorübergegangen. Zudem kann ich nicht wirklich was sagen. Serge Michel ist auf Platz 39 der Weltrangliste. So, dass die Zahlen, würde ich jetzt sagen, für Rikards Bolotniks sprechen, aber eine eindeutige, also mich jetzt zu einem Ergebnis hinreißen lassen, möchte ich mich nicht. Ich schätze mal, bei dir sieht es ähnlich aus.
Ja, ich muss auch sagen, also an mir ist der Lette, The Line, auch vorbeigegangen. Man kann nur sagen, er hat mehr Erfahrung natürlich, hat 5 Niederlagen, unter anderem 2013 gegen Abel Mikaelian, den kennt man vielleicht auch noch, auch in Deutschland, in Hamburg, TKO in der 3. Runde, aber das ist natürlich auch schon sehr lange her. Die anderen Namen so, Kevin Buval, was hat er noch, Mickey Nielsen, Tabiso Muchunu.
Im Cruisergewicht.
Ja, genau, andere Gewichtsklasse. Aber ja, er stand natürlich schon gegen ganz gute Leute im Ring, deswegen ist er wahrscheinlich auch recht gut gerankt. Man muss sagen, das ist jetzt das Finale des Golden Contract Turniers. Und da geht's halt, also es ist für Serge Michel vielleicht der wichtigste Kampf in seinem Leben, weil der Sieger halt einen Vertrag, ich glaube, über 5 Kämpfe bei Top Rank in Amerika bekommt. Und das ist natürlich eine richtig geile Chance, erst recht für einen deutschen Boxer. Also ich meine, welcher deutsche Boxer ist bei Top Rank? Mir fällt keiner ein. Zumindest wüsste ich jetzt nicht. Weiß nicht, gibt es überhaupt? Ich glaube nicht.
Agit Kabayel.
Ja, so nur, aber er ist ja eigentlich bei
SCS, Co-Promotion. Oder? Ja, Co-Promotion.
Co-Promotion, okay. Ja, okay, der hat auf jeden Fall, ja, mit denen was zu tun, aber ist jetzt nicht nur bei Top Rank. Aber er wäre ja dann, er ist ja frei, Serge Michel, der wäre halt dann komplett für Top, bei Top Rank erstmal. Und auch 5 Kämpfe ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und ja, er hat ja auch nur eine Niederlage gegen Ryan Ford erlitten, sozusagen, K.O. in der 8. Runde, sonst hat er halt gewonnen, aber natürlich ein bisschen, natürlich weniger Erfahrung. Vom Alter nehmen sie sich jetzt auch nicht viel. Bavarian Sniper ist 32. Ja, also natürlich hoffe ich für ihn so, aber ich kann ja jetzt auch keine direkte Prognose abgeben. Dafür hatte ich jetzt keine Zeit, so ein Videostudium zu machen über seinen Gegner. Mache ich vielleicht noch später. Aber auf jeden Fall wünsche ich, dass er, ich hoffe, dass er gewinnt einfach, ne?
Wir können auf jeden Fall den Kampf ja bei YouTube sehen, auf dem Kanal von MTK und IFL TV, denn da läuft er kostenlos.
Das ist auch cool, ja.
Gut, dann kommen wir mal zu einer nächsten Card, die man auch in Deutschland sehen kann, wenn man denn DAZN-Kunde ist. Und die findet am Freitag, den 4. Dezember, in der Wembley Arena in London statt. Dort kämpft Billy Joe Saunders im Supermittelgewicht gegen Martin Murray um den WBO-Titel im Supermittelgewicht. Ein 4-Sterne-Kampf bei Boxrec. Ich denke aber, das sollte nach Punkten Billy Joe Saunders klar gewinnen, denn Martin Murray, ein altes Schlachtross, der mit schon sehr viel großen Namen im Ring stand, hat auch seine beste Zeit hinter sich. Ich meine, der Mann ist jetzt auch schon 38, hat jetzt auch über ein Jahr lang nicht geboxt, hat auch davor dann nur 2 Kämpfe, also vor dem Kampf gegen sehr überschaubare Gegner gemacht, hat dann davor gegen Hassan Ndamjinkam verloren, davor dann auch, ja, also seine große Zeit, den ich, an sich habe ich Martin Murray immer gern gesehen, weil der halt auch verdammt unangenehm zu boxen war, zwar nie mit einer guten K.O.-Power gesegnet, aber der war halt irgendwie, ja, man kann schon fast sagen, eklig zu boxen. Also richtig gut konnte man gegen den selten aussehen. Von daher denke ich, gehe ich mit einem klaren Punktsieg von Billy Joe Saunders. Gehst du da mit?
Ja, ich gehe auf jeden Fall damit. Also das müsste Saunders klar machen. Er hat auch noch keine Niederlage. Und ja, dass es jetzt vorzeitig endet, würde ich jetzt auch nicht irgendwie denken. Da ist die K.O.-Quote von Saunders natürlich jetzt auch nicht so hoch. Von daher, ja, über die Punkte aber recht deutlich. Also Billy Joe Saunders ist ja halt auch immer ein großes Mundwerk, ist immer ganz interessant anzusehen. Ist auf jeden Fall ein Kampf, kann man sich angucken, aber ist wahrscheinlich jetzt nicht übermäßig spannend so dann.
Oh, es wird wahrscheinlich so ein Kampf sein, den ich mir dann Samstagmorgen bei DAZN in der Wiederholung angucken werde. Sei denn, der kommt relativ früh am Freitagabend. Aber mal gucken. Sportlich am interessantesten dürfte natürlich am kommenden Samstag, dem 5. Dezember, der Kampf sein im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Dort kämpft auf einer Veranstaltung von TGB Promotions Samson Boxing und Samson Lefkovic im Weltergewicht. Errol Spence Jr. gegen Danny Garcia um den WBC-Titel im Weltergewicht und den IBF-Titel im Weltergewicht. Das ist schon lecker, muss man sagen. Also, so ein Kampf, sowas könnte öfters kommen. Danny Garcia hat zwar schon zwei Niederlagen, aber wie Eugen das jetzt so schön umschreiben würde, aber hatte er die wirklich? Ist schon, also. Da treffen schon wirklich so die zwei, so zwei Granaten des Weltergewichts aufeinander. Wobei man jetzt sagen muss, Errol Spence, das ist schon Pound-for-Pound-Material. Aber halt ein Errol, also aber so ein Danny Garcia, der legt sich halt auch nicht hin. Also ich kann mir vorstellen, das wird schon eine ziemliche Abnutzungsschlacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das knapp über die Punkte für Errol Spence geht. Jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Ich glaube, Errol Spence war doch auch derjenige, der den Autounfall hatte, oder?
Ja, genau, das ist ja, das
Das ist
ist
nämlich.
so ein Faktor, der da interessant in diesem Kampf halt ist. Ne?
Richtig. Wie kommt er.
Sonst, ja, wie kommt er zurück, ne?
Von daher. Aber ich sag mal, andererseits, er ist halt auch einfach ein verdammt, 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 verdammt guter Boxer. Aber ich würde sagen, Split Decision, einfach nur wegen dem Unfall, dass das nicht eindeutig ist. Split Decision nach Punkten für Errol Spence. Wie siehst du's?
Ja, erstmal finde ich die Ansetzung richtig interessant, auch richtig spannend, weil ich beide Boxer mag. Ich mag Danny Garcia auch vom Stil, der ist cool. Errol Spence Jr. ist auch cool so. Die sind beide sehr sympathisch und auch gut natürlich, sehr hohes Niveau. Errol Spence hat halt seinen letzten Kampf am 28.09.2019 gegen Sean Porter gewonnen. Und danach kam halt der Unfall, der war auch recht schwer. Ne? Ich glaube, er ist in irgendeinem Rennwagen, hat er, glaube ich, Glück, dass er überlebt hat. Also war ziemlich krass, sah das auch aus. Da weiß man jetzt halt nicht so viel drüber,
Also wenn
aber
du dir
ich
die
meine.
Fotos mal so anguckst bei Instagram, also von dem Wagen ist nicht mehr viel über.
Ja, der ist hinüber, ne? Ja, das war natürlich auch so ein Sportwagen, die sind natürlich schnell auch wahrscheinlich. Ist ja jetzt nicht mit so einem Hammer gegen die Wand gefahren, sondern so einem kleinen Sportwagen. Aber ziemlich krass. Also erstmal natürlich hat sich schon einen schweren Gegner dafür zugetraut, um zurückzukommen nach so einem Unfall. Dafür. Hätte er den Unfall nicht gehabt, wäre er halt in seiner, ja, hätte er einfach nahtlos weitergeboxt, hätte ich ihm sogar einen vorzeitigen Sieg gegen Danny Garcia zugetraut. Aber so finde ich es auch eher schwierig. Ich würde dann auch auf jeden Fall sagen, das geht über die Punkte und dann natürlich der leichte Favorit ist natürlich trotzdem Errol Spence Jr. Aber ich würde auch sagen, es kann halt so wirklich knapp werden, weil man halt nicht so richtig, man kann halt seine Leistung nicht so richtig einschätzen. Man kann halt nur davon ausgehen, wie war er vorher? Und vorher war er halt eine Granate. Dann macht man ein paar Abstriche wegen dem Unfall. Okay, dann wird es halt knapper so. Oder ja, aber es kann auch sein, dass er halt krass zurückkommt, wieder ein Statement setzt. Auf jeden Fall ist Danny Garcia kein leichter Gegner. Er hat halt gegen krasse Leute Niederlagen, gegen Keith Thurman, Sean Porter in seinem Rekord, da muss man sich jetzt auch nicht verstecken. Hat immer eine gute Performance auch abgeliefert, zurückgefightet, macht auch immer gute Show. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen enger wird, aber muss, also es kann auch sein, dass Sean Porter, kann auch sein, dass es klar, also klarer wird. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung.
Lassen wir
Kommt
uns
drauf an.
überraschen. Auf jeden Fall, das ist ein Kampf, auf den ich mich freue. Und gucken wir mal, wie er ausgeht. Also ich würde, wie gesagt, mit Spam, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es auch Garcia macht. Aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Am Ende bleibt einem ja eh nichts anderes übrig. Kommen wir mal wieder zu einer unserer beliebten Kategorien, und zwar.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und da haben wir eine Frage reinbekommen von dem Nikjas. Samira, lies doch mal bitte die Frage vor.
Per E-Mail, auch ungewöhnlich, aber ist auch nett auf jeden Fall. Ihr könnt uns auch per E-Mail eure Fragen schicken. Hallo in eure Runde, falls mal wieder Zeit ist für Zuhörerfragen. Hier eine Frage von mir. Woran denkt ihr, liegt es, dass die deutschen Boxer keine Knockout-Power haben? Barau, obwohl er zuletzt in England trainierte, Kadirov und Kabayel obwohl schon hochklassiger Sparringspartner von Weltklasse-Boxern, sind alles sehr talentierte Leute, aber trotzdem scheint ihnen gerade im internationalen Vergleich die K.O.-Power zu fehlen. Fehlt es eurer Meinung nach an den richtigen Trainingsbedingungen bzw. Trainern bei uns oder woran fehlt es an den deutschen Boxern? Macht weiter so wie bisher und sportliche Grüße, Nikjas. Auf jeden Fall interessante Frage. Wir haben ja schon öfter teilweise so darüber geredet oder meistens bemängelt, wenn uns auffällt, dass es irgendwie die Power, die Schlagkraft oder Knockout-Power bei einigen oder bei den meisten, muss man ja eigentlich schon sagen, bei den meisten deutschen Boxern fehlt. Und das ist natürlich, ist halt auch eine schwierige Frage. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Zusammenspiel von allem. Also es gibt halt traditionell, glaube ich, generell weniger Boxer, die mit so einer natürlichen Schlagkraft geboren sind, wie Mike Tyson, weil sonst würde es mehr Mike Tysons geben. Okay, es gibt einen Wilder, wo man auch weiß, der schlägt hart. Tyson Fury kann auch hart schlagen, wenn er das möchte. Also es ist ja nicht so, dass er das nicht kann. Klitschko, es gibt ja schon Leute so im Schwergewicht gerade, die auch hart schlagen. Aber bei den leichteren Gewichtsklassen gibt es das theoretisch bei einigen auch. Aber es stimmt schon, dass bei den Deutschen, mir fällt jetzt, wer war denn, gab es überhaupt schon mal irgendeinen deutschen Boxer, der jetzt durch seine K.O.-Power, Knockout-Power bekannt war? Also mir fällt jetzt keiner ein.
Also keine Bio-Deutschen. Du könntest.
Wen würdest du nehmen?
Also in ihren ursprünglichen Gewichtsklassen Arthur Abra.
Ach so, ja, natürlich, ja, okay.
Im Mittelgewicht war. Also im Mittelgewicht musstest du schon sagen, ja, hatte er schon einen Bums? Ob er jetzt gegen alle Leute im Mittelgewicht bestanden hätte, eher weniger, aber einen gewissen Bums, der ihm halt auch wirklich manche Sachen auch gerettet hat, kann man ihm nicht absprechen. Auch so diesen gewissen Killerinstinkt zu sagen, ich setze da jetzt mal nach. Man könnte noch reinnehmen im Cruisergewicht früher
Marco Huck. Auch wahrscheinlich.
Genau, ja, genau, weil der halt auch so ein bisschen diesen leichten, also der war nie sauber, aber das war jetzt auch nicht so diese One-Punch-Knockout-Power, die schon eher bei einem Abraham zu suchen war. Der kam halt mehr über wie nennt man das, also mir fehlt ja gerade der deutsche Begriff, aber über die Pace, über die Workrate, hat er halt viel dann Leute auch vorzeitig rausgenommen, aber durch die Vielzahl der Schläge.
Ja, das stimmt, an die habe ich jetzt nicht gedacht, weil, obwohl Marco boxt ja noch nur im Schwergewicht, also ja, den gibt es halt noch, aber ja, dann hat er halt diese Power nicht mehr so bis jetzt auf jeden Fall gehabt.
Die hatte er ja auch am Ende nicht mehr wirklich gehabt, ja, im Cruisergewicht.
Aber Abraham würde ich auf jeden Fall auch noch am ehesten mitgehen. Aber ich meine jetzt, bei denen, die er jetzt genannt hat, Barau, klar, Caballel, Kadiru, ja, ist halt jetzt nicht so extrem viel davon zu sehen, ne? Also
ich denke, was du gerade gesagt hast, es ist ein Mix aus allem, das würde ich sagen. Ich denke, es ist ja, also Schlagkraft. Also ich glaube zum Beispiel, dass ein Jürgen Brämer eher jemanden umhaut als, ich sag jetzt mal so, der typische Pumper aus dem Fitnessstudio. Weil.
Ja, das ist auf jeden Fall.
In erster Linie ist ja Schlagkraft, Beinarbeit, Technik, Bewegung, Auge. Das sind ja so viele Faktoren. Ein sauber platzierter, ich sag mal, wenn ich dir jetzt einen. Ich stehe jetzt 3 Meter von dir entfernt und ich werfe einen Medizinball auf dich. Dann siehst du den kommen, du kannst ihn abwehren. Der tut zwar weh, aber du kannst ihn abwehren, es passiert nichts. Wenn ich aber aus 3 Meter Entfernung mit hoher Geschwindigkeit präzise dir einen Tennisball an die Stirn pfeffer, dann liegst du. Mhm. Weil der schnell kam, präzise kam. Ich denke, das ist wirklich eine Sache vor allem des Trainings. Das hatten wir ja auch in den letzten Folgen öfters mal wieder angesprochen, dass halt auch, dass du im deutschen Boxen, wenn die ins Ausland fahren und sich dann da ihre Niederlagen abholen, dass halt auch, dass das einfach auch an den Stilen liegt, dass du halt mit, ich sag jetzt mal, Doppeldeckung und nach vorne stapfen und hier und da mal ein paar Hände irgendwie reinzulegen, keine Kämpfe mehr gewinnst. Also jeder Mexikaner pendelt das aus und knockt einen aus. Natürlich Trainingsmethoden, das kostet ja auch alles Geld und im deutschen Boxen steckt einfach momentan kein Geld. Von daher denke ich schon, dass halt einfach vor allem an den Rahmenbedingungen auch momentan einfach fehlt. Und gerade so Boxer wie Caldio, Caballel, Barau auch, die haben ja auch einen sehr amateurhaften Stil. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die kommen halt nicht über die Physis, die kommen halt über viele Hände, um irgendwie Punkte zu sammeln.
Ja, besonders Barau und Kadiru natürlich eher, ne, würde ich sagen.
Ja, aber weil die sind ja auch noch nicht so lange aus dem Amateur-Business raus.
Genau, und das ist, glaube ich, auch das Problem bei vielen. die halt noch nicht so lange im Profigeschäft sind. Entweder haben sie die falschen Trainer oder sie können es halt nicht mehr umstellen. Vielleicht ist es auch negativ, wenn man zu lange Amateurboxer bleibt. Ich weiß es nicht so, weil du boxst da halt anders. Da geht es halt um andere Sachen. Du hast andere Handschuhe, du hast da Kopfschutz. Da kannst du halt ganz schwer jemanden bei den Amateuren, jemanden überhaupt K.O. schlagen. Selbst wenn du Power hast, passiert es halt viel schwerer als Profi. Das heißt, du musst deinen Stil irgendwie anpassen. Und über die Jabs zu punkten mit leichten Treffern, mit diesen Pitsche-Patsche-Händen. Dadurch kannst du dann halt eher einen Kampf gewinnen, als wenn du da mit Power reinhaust. Weil da geht's, da ist die Power halt, die wird da nicht so geschätzt wie bei den Profis. Und dann, wenn du die ganze Zeit deinen Stil so umgestellt hast oder anders boxst, ist es halt ganz schwer, dann bei den Profis halt irgendwie wieder andersrum zu boxen quasi, ne? Oder beides irgendwie mit einbringen zu lassen, dass daraus irgendwie was Schönes entsteht. Das können halt viele nicht. Bei manchen klappt es so, aber ihr müsst.
Lomachenko.
Genau, natürlich, es gibt immer Leute. Ich meine, Klitschko hat auch seinen Stil in seiner Karriere öfter gewandelt. Er hat als Amateur auch etwas anders geboxt als am Anfang seiner Karriere und dann am Ende seiner Karriere. Manche Leute können halt ihren Stil extrem umwechseln und die haben halt auch sehr gute Trainer und die üben das aber auch Jahre, ne? Ich meine, die meisten ändern ihren Stil nicht, wenn sie einmal Profi sind und boxen halt immer eine Linie runter. Das ist halt so. Wenige stellen ihren Stil wirklich so extrem krass um. Aber es ist halt auch extrem schwer, weil das sind internalisierte Bewegungen, die du automatisch machst, über die du nicht mehr nachdenkst. Und die dann abzustellen, ist, wenn du in einem bestimmten Alter bist, fast unmöglich. Also es ist halt richtig schwer. Du musst es so lange üben, dass es wegfällt. Zum Beispiel, wenn immer deine Hand runterfällt, wenn du schlägst. Du siehst es ja selbst nicht, sagt dir dann irgendjemand. Und du musst dann immer dran denken, oh, ich schlage jetzt die linke, jetzt muss ich die rechte oben halten. Das ist echt schwer so. Das darf man nicht unterschätzen. Das macht man einfach automatisch. Der Körper agiert automatisch. Und ja, ich glaube echt, das hat wirklich verschieden. Das hat auch was mit den Trainingsmethoden zu tun. Ich denke mal, dass andere Leute da auch viel mehr auf die Schlagkraft arbeiten. Aber so manche Trainer und manche halt nicht. Aber wenn jemand jetzt eh nicht so die natürliche Schlagkraft hat, hat es halt auch keinen Sinn, da so viel dran zu arbeiten, weil es wird halt da nie großartig viel werden, weißt du? Das ist halt so.
Was ich auch glaube, das ist jetzt aber eher nicht ein Punkt des Trainings oder der Trainer oder der Rahmenbedingungen, sondern einfach auch ein Punkt, was steht zur Verfügung? Also an Boxermaterial. Weil, wenn du mal so guckst, in Amerika, Russland, Mexiko, England, da ist ja Boxen auch viel höher angesehen in der Gesellschaft. Du sagst, das ist ein cooler Sport oder sowas, dass dann auch mehr Förderung stattfindet, um zu gucken, hey mal, du kannst dich gut bewegen, etc. Du wirst Leichtathlet oder du solltest Leichtathlet werden oder du solltest Footballspieler werden oder du bist groß und schnell, du solltest Basketball spielen. So Sachen hast du in Deutschland ja nicht. In Deutschland hast du in erster Linie ja Leichtathletik und Fußball. König Fußball ist ja alldominierend. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland Leute haben, die echt gute Boxer werden könnten, auch mit Knockout-Power, die wissen es aber halt nur nicht, weil die nie ans Boxen rangeführt wurden.
Wurden, meinst du, ja,
Ja.
genau. Beziehungsweise, ja, halt die Power mitbringen. Ich meine, wenn du ein Gewichtheber bist, dann wirst du ja auch eine bestimmte Power haben, ne? Also ich meine,
Richtig.
wenn man aus dem früher, sehr früh mit 10 Jahren irgendwie einen Boxer gemacht hätte, dann hätte der bestimmt Power, so, ne? Das ist natürlich das nächste Problem, dass halt nicht die Leute von alleine nicht so leicht auf die Idee unbedingt kommen, wenn du keine Berührungspunkte hast mit dem Boxsport und ihn auch im Fernsehen heutzutage eigentlich gar nicht mehr siehst, ist ja so, du musst da irgendwie per Streams, YouTube dich einschalten, sonst was oder halt so und alles musst du in Abo abschließen, das sehen halt kleine Kinder nicht so, die sagen da nicht, oh. Also vielleicht sehen sie es schon bei DAZN, die können ja auch Fußball und so gucken, und dann sagen sie, oh, zufällig Boxen, ich will jetzt Boxer werden. Aber das ist ja meistens so. Du siehst es irgendwo im Fernsehen oder du siehst Rocky oder irgendein Vorbild und dann denkst du, ach cool, oder Regina Halmich oder so. Es ist schon wichtig, so eine Leute zu haben als Vorbild, weil du denkst, oh, das ist ja cool, was die macht, das will ich auch mal ausprobieren. Aber wenn du die halt nie siehst, dann machst du halt Tennis oder weiß ich nicht was, Schwimmen. Ohne Leute, die irgendwie das vormachen und irgendwie darüber reden, den Sport publizieren, ist es halt ganz schwer. Also, wer boxt noch? Na klar, die Gyms sind schon voll so, aber dann ernsthaft und bleibt dabei und dann
Ja.
kommen Schule dazwischen, ne? Dann Schule ist ja auch sehr wichtig oder wichtiger und dann muss man ein Training zurückfahren und die Schule hat kein Verständnis dann für den Hochleistungssport. Ist ja auch oft so, wenn man nicht auf einer Sportschule ist, dann alles zu verbinden, ist auch nicht immer leicht. Also es wird denen auch nicht leicht gemacht, den
Richtig.
Kindern und Jugendlichen, dass man da mal Rücksicht nimmt und sagt, oh, bist Berliner Meister, cool. Dann Hast du jetzt mal die Hausaufgaben vergessen? Nicht so schlimm, so, keine Ahnung. Also ich meine, das ist halt auch, ja, ist halt alles nicht so einfach für die Leute. Wir können nur hoffen, dass die Förderung mal vielleicht ein bisschen mehr wird oder man wieder Boxen mehr im Fernsehen sieht. Vielleicht ist auch Mike Tyson, Roy Jones dadurch gar nicht so schlecht, weil die Leute dadurch das wieder, die Namen wieder hören und denken, ach, Boxen gibt es ja auch noch, ne? So.
Ja, ich will das jetzt nicht in irgendeiner Form jetzt schönreden. Ich bin ein großer Gegner der DDR. Aber in der DDR hast du halt auch, also hast halt auch mal diese ganzen Scouts gehabt und guckt so, wer kann was? Der kann das, okay. Der
Ja.
ist groß, der ist schnell oder der ist klein und flink. Den könnte man zu einem 100-Meter-Läufer ausbilden. Oder der und der ist athletisch, der kann sich gut bewegen, der wird Leichtathlet. So, komm mal mit, guck dir das doch mal an, wie sieht das aus? Oder der kann gut tanzen und Arme bewegen. Warum machen wir den nicht zum Boxer? Das war schon in der Form gut, weil das hast du ja auch gesehen, nach der Wende in den 90ern, wo der große Boxboom in Deutschland anfing, das waren alles Ostdeutsche. Außer Graziano Rocchigiani, der in Duisburg geboren war.
Ja, die meisten, ja, das stimmt. Also die meisten kamen wirklich aus Deutschland. Und das System für den Sport war das auf jeden Fall ein sehr gutes System. Aber das könnte man ja eigentlich immer noch machen. Aber dafür steckt wahrscheinlich kein Geld in der Sportförderung, weil
Was war das erfolgreichste Jahr für die BRD bei den Olympischen Spielen? 1992. Weil da nämlich dann die ganzen Athleten, die für die DDR, angetreten sind, dann für
in
Deutschland
Deutschland
angetreten sind.
angetreten sind. Ja, aber es ist ja auch logisch, wenn du das heute machen würdest, du schickst einfach so Talentscouts, einfach die sich allgemein mit Sport auskennen. Sagen wir mal so, in jede Schulklasse, in einem recht frühen Alter, weiß ich nicht, zweite, dritte Klasse, gucken sich einfach mal eine Sportstunde an oder machen diese Sportstunde mal mit bestimmten Übungen, wo man einfach so sieht, wer hat Talent für den Ball, also oder für was für Bälle, ne? Fuß, eher mit der Hand oder so. Ich meine, ich habe auch 10 Jahre lang Handball gespielt, so, aber ich habe mir den Sport selbst ausgesucht. So. Man muss da halt, das ist halt, du musst halt alles selbst ausprobieren. Ich habe davor auch tausend andere Sachen ausprobiert und Zeit quasi verloren. Oder wenn man das so sehen will, du testest ja aus, dann machst du mal kurz Fußball, dann machst du kurz Leichtathletik, keine Ahnung. Aber das ist halt eine große Aufgabe für jemanden, für ein Kind oder auch für Eltern, die da vielleicht auch andere Sachen Sportarten gemacht haben, dass du da genau die richtige Sportart für dich findest, die dann zu dir passt. Und das ist ja einfach eine Hilfe, wenn dir jemand sagen würde, ich sehe das da, zu dir würde jetzt irgendwie Ringen passen. So, probier das mal aus. Du musst es ja nicht machen, so, aber einfach mal, dafür hast du so den Körper oder dafür sieht aus, als ob du dafür Talent hast, kannst du mal ausprobieren, so. Ich fände es eigentlich richtig gut, sowas, wenn sowas gemacht würde. Also, ich meine, es wird ja keiner gezwungen, dann die Sportart zu machen, weißt du? Aber ich glaube, unsere Olympiamedaillen würden auf jeden Fall steigen, wenn man sowas mal machen würde. So, überall. Die Fußballer haben da auch zuletzt verkackt, oder nicht? Ist ja auch nicht so, dass die immer so Spitzenergebnisse erzielen, ne?
Ja, aber die sind halt natürlich die Präsenten. Die wären halt, ich sag mal, Fußball spielst du in der Schule oder Basketball spielst du in der Schule. Du spielst aber nicht Boxen oder Ring.
Ja, das ja, könnte man aber auch einführen. Natürlich musst du das ganz anders machen. So, kommt auch darauf an, wie alt die sind. Natürlich auch mehr nicht gegeneinander und so. Dann musst du das Training ganz am Sand sagen. Aber da brauchst du halt mehr dann auch Geräte. Und das ist halt schon ein bisschen
Wobei, wenn ich
aufwendiger.
überlege, so gerade pubertierende Jungs von 13, 14, mit denen die Hormone durchgehen, die hab ich alle kaputt. Ich glaub, da würde so ein Sportlehrer könnte sich Schöneres vorstellen, als dann so eine Horde von, ich sag mal, wilden Jungs dann da unter Kontrolle zu bringen, die alle Boxhandschuhe anhaben.
Ja, nee, da gibt's, ja, weiß ich nicht. Kriegt man, glaube ich, schon hin. Ich meine, im Boxen kriegen sie es auch hin. Muss man halt mit
Top, die
Disziplin so
Wette gilt.
machen. Ich glaube, das gibt's. Also ich habe auch gesehen, es gibt ja auch einige Projekte, die dann auch in Schulen gehen und da auch Boxtraining machen. Entweder für Leute, also für Kinder, die irgendwie schwieriger sind oder für die, die Spaß haben. Ich glaube, die Mai-Brüder machen das auch in ihrem Raum da. Irgendwie Köln, da die Umgebung, habe ich auch gesehen, dass sie da in Schulen war. Manuel Char, Mahmoud Char hat es ja auch zuletzt gemacht, dass er dann in irgendwelchen Schulen war. Also es sind einige Boxer, die sowas machen. Ich glaube, Dmytrenko hat auch irgendwie so ein Sozialprojekt. Also das ist ja auch cool. Also stell dir mal vor, so die meisten sind in deiner Sportstunde, ist doch geil. So ehemalige Profiboxer, also ich hätte mich darüber gefreut. So. Oder? Also ich meine,
Ja.
so nicht jeder freut sich darüber natürlich, aber das ist ja, wird ja auch nur einmal oder so gemacht, wahrscheinlich recht kurz oder für die, die das wollen. Aber ich meine, das ganze Sportsystem ist einfach in Deutschland nicht so gefördert. Das kann man zum Beispiel auch nicht mit Amerika vergleichen. Da gibt es halt Highschools und so, da läuft ja auch alles ganz anders. Da werden sportaffine Menschen auch gefördert. Und in Deutschland habe ich nicht so das Gefühl, dass hier Sport so gefördert wird. Also das ist meine persönliche Erfahrung.
Nö, ist auch meine, also auch so mein Gefühl, dass Sportförderung im Gesamten halt eher nur, ich sag mal, prestigeträchtige Sachen sind wie Leichtathletik oder Sachen, die groß irgendwie bei, die man mal alle 4 Jahre gut bringen kann bei, bei Olympia beziehungsweise bei den Wintersportarten und halt Fußball. Vielleicht noch Handball. Aber sonst, naja. Naja gut, nichtsdestotrotz, ich denke, Nikias, wir konnten deine Frage nicht eindeutig beantworten, aber wir konnten viele Punkte ansprechen, woran das unserer Meinung nach liegt, warum wir keine Boxer haben mit hoher Schlagkraft. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir auch für heute Schluss, Samira. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer her damit. Ansonsten abonniert uns, lasst uns ein Like da. Den Rest hört ihr im Outro. Wir sind raus. Macht es gut. Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de